Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Es ist Frühling. Die Welt erwacht aus dem Winterschlaf nach einem übelst langen Corona-Lockdown. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Es ist wunderschön. Ein Mann und eine Frau lernen sich kennen. Sie finden sich sympathisch, sie kommen ins Gespräch und verbringen den ganzen Tag miteinander, gehen draußen spazieren und beschließen anschließend, den Abend auch miteinander zu verbringen. Sie landen in einer Hotelbar, sind sich immer sympathischer. Es fließen ein paar Drinks, es werden schöne Gespräche geführt. Letztendlich ist es so, dass die beiden zusammen aufs Zimmer gehen und eine wunderschöne Nacht miteinander verbringen. Am nächsten Morgen verbringen sie ein entspanntes Frühstücksbuffet und die Frau sagt zu ihm: "Wir haben eigentlich gar nicht darüber gesprochen, was du beruflich machst. Kann es sein, dass du Osteopath bist?" Er sagt: "Ja, das stimmt." Sie sagt: "Kann es sein, dass du sogar ein sehr guter Osteopath bist?" "Ja, vielleicht, ja. Wie kommst du darauf?" "Ich habe gar nichts gespürt." Dennis, yes. kennst du den Witz bereits?
Oder? Den kenn ich bereits, ja.
Kennst du bereits? Ah, shit. Hast du schon mal gehört,
ne? Ja, der wurde schon auf dem einen oder anderen Kongress auch schon mal gedroppt. Ah, okay. Einer der wenigen Osteopathie-Witze, die ich wirklich kenne.
Aber der einzige Osteopathie-Witz, den ich kenne.
Das kann wohl sein. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Dennis Jacobs, bin Osteopath, sitze hier in Hamburg in meinen leeren Räumlichkeiten. Heute Nachmittag kommt mein nächster Künstler und wird mit mir hier zusammen Bilder und Gemälde aufhängen. Morgen ist wieder große Vernissage. Ich bin gespannt, was es so gibt. Und deswegen hoffe ich, dass heute bei der Aufnahme es nicht so noch mehr halt, als es eigentlich schon immer halt bei mir in den Aufnahmen. Mal sehen, ob ich da dann was spüren werde auf der Vernissage oder ob ich da osteopathisch auch noch tätig sein muss.
Alrighty, ja, schön. Heute ist wieder ein Jubiläum. Wir haben unsere 30. Folge und es hat sich irgendwie so ergeben, dass wir alle 10 Folgen Fragen- und Antwortspielchen spielen. Wir hatten im Vorfeld die ein oder andere Hörerfrage bekommen, teilweise auch schon vor längerer Zeit. Wir versuchen das ja mal so ein bisschen unterzubringen in den laufenden Folgen, aber heute steht das im Vordergrund. Und du hattest auch auf unserer Instagram-Seite Knochenjob-Podcast eine Umfrage geschaltet und auch da kam einiges zusammen. Wir haben uns jetzt ein paar Sachen da ausgesucht, rausgepickt und behandeln das heute ab. Ja, andere, die es nicht geschafft haben, werden wir wahrscheinlich früher oder später auch noch abhandeln. Also seid geduldig mit uns. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über das ganze Feedback. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
So sieht's aus. Bevor wir da reinstarten, wollte ich noch eine kurze Geschichte droppen, die mir diese Woche von einer Patientin erzählt wurde, die seit über 10 Jahren unter Migräne leidet. Und die hatte auffällig viele Ohrringe und Knöpfe rund um das Ohr und kam dann selbst auf die Story, dass sie sagte, ich arbeite mit einem Piercer zusammen, der gewisse Akupunkturpunkte im Ohr, die Migräne technisch wirksam sein sollen, pierst und dazu regelrecht Partys veranstaltet. Und das Ganze nennt sich Piercing-Punktur und ich wollte das mal einmal zur Disposition stellen und mit und dich mal fragen, was hältst du davon, wenn du quasi eine Dauernadel durch deinen Kopfschmerzpunkt gedrückt bekommst, beziehungsweise glaubst du, dass irgendwelche unbedarften Knopflochmacher und Piercing-StecherInnen vielleicht mal Punkte treffen, die auch negativen Einfluss auf den Körper haben können?
Ich bin auf jeden Fall schon öfter mit den Gedanken konfrontiert worden, weil es ja diese Ohrakupunktur gibt, wo der ganze Körper so in der Ohrmuschel repräsentiert ist. Weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich habe auf jeden Fall selbst Experimente durchgeführt mit der Ohrakupunktur, habe mir immer ein paar Nadeln ins Öhrchen gesteckt. Was ganz interessant war, ich habe einmal den Kniepunkt getroffen, als ich mir das Knie verdreht hatte. Und das tat wirklich verflucht weh. Und im hinterher Ohr, hat sich die Nadel wieder im Ohr, also im den Ohr Ohrpunkt, die, ja, okay. die Repräsentation meines Knies in meinem Ohr habe ich punktiert. Hat fürchterlich wehgetan im Ohr und als ich die Nadel wieder rausgenommen habe, ist ein richtig dicker Blutstropfen so rausgelaufen, wobei das Ohr ja relativ wenig durchblutet ist. Also das fand ich schon beeindruckend. Sonst habe ich noch nicht so richtig den Zugang gefunden zur Ohrakupunktur und dementsprechend bin ich auch ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, okay, Piercing dadurch und das ist schlecht oder das wäre gut. Interessanter Aspekt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, die Patientin hatte Migräne.
Ja, nee, sie hat immer noch auch Migräne. Also eigentlich ja. Ist das laufende Beispiel dafür, dass es nicht so gut klappt. Sie hatte schon irgendwie an die 10 Piercings in den Ohren. Also entweder der Typ hat es nicht getroffen oder es funktioniert leider nicht. Die Frage an dich ist natürlich, was uns alle brennend interessiert, wie ist es deinem Knie danach ergangen?
Ja, ich habe immer noch dieses Knacken und habe ich immer noch, was laut MRT angeblich kein Meniskus ist. Ich habe mich damit arrangiert. Wir wissen ja, Meniskuschirurgie ist genauso gut wie eine Placebo-Chirurgie und ich komme damit ganz gut zurecht. Mit ein bisschen Training versuche ich das im Schach zu halten.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine clevere Marketing- und Geschäftsstrategie. Der Mensch, der das publiziert hat, hat das am Anfang Migräne-Piercing oder sowas genannt und Migräne-Punktur oder irgendwas in der Richtung. Und das ist dann von das ist dann untersagt worden per Unterlassungsklage, weil es suggeriert, dass das tatsächlich eine evidente oder reliable Migränetherapie ist. Und das ist es de facto ja gar nicht, weil man noch gar nichts darüber weiß, inwieweit das hilft. Auf jeden Fall sagte die Dame mir, der Typ fährt mit seinem Piercing-Mobil durch die Bundesrepublik, macht Piercing-Partys und ich könnte mir vorstellen, ähnlich wie Thermomixe oder Vorwerk, Staubsauger werden dann da alle beim Sektchen an ihren Kopfschmerzpunkten gepierst. Ja, ja. Auch das kann ja durchaus Placebo lässt grüßen, vielleicht einen Effekt haben. Also ich drücke euch allen die Daumen. Be careful, was ihr womit durchstechen lasst in allen Lebensmitteln.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Bisschen zu bedenken gebe ich dabei auch noch, dass es ja eine Körperverletzung ist. Und eine Körperverletzung darf man ja eigentlich nur machen, wenn man Arzt oder Heilpraktiker ist, wenn es um Heilungszwecke geht, was hierbei ja gegeben wäre, ne, bei dieser Migräne-Geschichte. Und wenn ich das richtig sehe, darfst du Körperverletzungen machen zur anscheinend optischen Veränderung, Tattoos, Piercing oder so. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Sonderregelungen, aber das gebe ich noch zu bedenken dabei.
Das dazu und noch eine ganz kleine andere Anekdote, die ich ganz interessant fand. Es gab den Berliner Patienten, es gab den Londoner Patienten und jetzt gibt es den Düsseldorfer Patienten. Sagt ihr das zufällig was?
Nein.
Nee, und zwar gibt es einen Durchbruch in der Betreuung von HIV-Patienten. Es ist jetzt zum dritten Mal weltweit gelungen, einen Menschen von HIV zu befreien. Plus von einer HIV-induzierten Leukämie zu befreien. Und zwar gibt es wohl Menschen, die immun gegen das HIV-Virus sind. Und von einer dieser Personen ist Plasma oder Knochen, vorsichtig, was ich jetzt sage, Knochenmark, glaube ich, entnommen worden und dem Infizierten verabreicht worden. Und diese Person hat so gut darauf reagiert, dass sie diesen Virus und die damit verbundene Krebserkrankung losgeworden ist. Was jetzt erstmal als bahnbrechender Erfolg erscheint, ist aber allerdings noch in den Kinderschuhen, was die gesamtweltweit Behandlung angeht, weil es sehr schwer ist, immer einen passenden Spender für den jeweiligen HIV-Patienten zu finden. Plus, da gibt es auch noch irgendwelche rechtlichen Themen, die da noch irgendwie geklärt werden müssen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant, dass es da jetzt einen Fortschritt gibt. Und bei den Menschen, die immun dagegen sind, gibt es wohl an der Oberfläche auf den verschiedenen Blutzellen nicht die Andockstation für das HIV-Virus und somit hat das Virus keine Möglichkeit anzudocken und geht dann irgendwie quasi erfolglos unter. Und das habe ich mit einem Patienten diese Woche besprochen, der Biologe ist und der meinte auch, dass viele Viren und so auch das HIV-Virus im Verlauf der Zeitgeschichte etwas schwächer geworden ist, weil ein Virus hat ja nie die intrinsische Motivation, seinen Wirt umzubringen, weil sie lebt ja von dem Wirt sozusagen. Und gerade bei den HIV-Stämmen gibt es verschieden aggressive und intensive Ausprägungsformen und die intensiven und extremen Ausprägungen, die töten dann halt ihren Wirt irgendwann oder das führt zum Tode und somit sterben dann diese Generationen auch aus und eher die etwas schwächeren bleiben dann bestehen und haben dann gegebenenfalls die Chance, sich auf andere Wirte zu übertragen. Und somit sagt besagter Biologe, dass viele Viren im Laufe ihrer Existenz insgesamt etwas schwächer werden, so in ihrer Evolution, was ja durchaus Sinn macht. Und da bin ich mal gespannt, was das zum Beispiel auch mit Corona und Co. so bringen wird. Das nochmal so als kleine Anekdote nebenbei, wollen wir mal sehen.
Alright. Mein Vorschlag dazu, nicht lang schnacken, einfach auf eine mRNA-Spritze mit aufziehen und der ganzen Weltbevölkerung verpassen. Klappt super. Hat super geklappt. Jeder hat eine sterile Immunität, keine Infektion mehr möglich. Und wir können wieder zurück nach good old San Francisco, wo das Ganze losging.
Ja, let's go. Okay, starten wir mit der ersten Frage. Oder wie sieht's aus bei dir? Hast du noch was auf dem Zettel?
Nein, wir starten.
Alright, wir sind auf verschiedenen Plattformen diverse Dinge gefragt worden und ich habe einfach mal so ein paar Sachen runtergeschrieben. Und die erste Frage, mit der wir einfach mal starten, geht uns beiden was an und ist erstmal gefragt worden, wie wir denn bei unserer Arbeit unsere Daumen schonen und ob wir durch zum Beispiel die intensive Drucktechnik beim FDM auch schon Probleme mit dem Daumen haben. Da sind wir, glaube ich, schon mal drauf eingegangen ein bisschen, aber vielleicht kannst du noch mal einen Takt dazu sagen.
Ja, ich habe mir im Vorfeld dazu Gedanken gemacht und ich war mal auf einer Fortbildung, wo es um Pädiatrie ging und wo es auch um kraniosakrale biodynamische Techniken ging und wir sollten die Dura am Kranium behandeln und Dozentin sagte so, bei dieser Technik haben die Daumen nichts am Schädel zu suchen, denn die Daumen repräsentieren das Ego. Und meine Partnerin, mit der ich da zusammen geübt hatte, meinte so, hä, ich dachte, die Knie stehen für das Ego. Und die Banknachbarin drüben sagte, hä, ich dachte, das Ostfrontale steht für das Ego. So gehen die Meinungen auseinander. Ich habe mir aber das ein bisschen überlegt, so, dass man vielleicht auch versuchen sollte, sein Ego im Check zu halten. Dass man sich immer aber zurücklehnt und nicht mehr versucht, derjenige zu sein, der das jetzt besser macht, sondern den Körper so ein bisschen machen lässt. Ne? Man macht und man lässt in der Osteopathie auch teilweise. Lässt den Körper machen, die Selbstheilungskräfte so ein bisschen machen. Das könnte vielleicht eine ganz interessante Geschichte sein, sich darüber mal Gedanken zu machen. Hilft mir aber in dem Moment nicht, wenn ich per FDM ein Triggerband um den ganzen Körper drumherum ziehe. Deswegen, um da ein bisschen konkreter zu werden, ich habe mir die Frage nämlich auch öfter gestellt. Ich habe unter anderem FDM bei mir ein bisschen runtergefahren, weil ich auch immer mal wieder Daumenprobleme hatte und habe. Ich hatte immer eine Daumenfraktur, ich habe sogenannte Triggerband-Daumen gehabt. Das heißt, ich habe eine Faltdistorsion in meinem mittleren Daumengelenk gehabt. Das habe ich mir von Kollegen wieder gerade ziehen lassen, ging dann wieder gut. Auf Dauer bin ich mir aber nicht so sicher, ob das für jeden Daumen geeignet ist, da so rumzuknüppeln. Und es scheint so zu sein, ich habe das über 12 Jahre beobachtet, wo ich mich intensiv mit FDM beschäftigt habe, dass es sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Einige bleiben komplett dabei, machen immer noch mit derselben Intensität diese Techniken und bei einigen hat das auch schon Schäden hinterlassen, wird so gemunkelt oder wird so im Vertrauen dann mal gesagt, ja, mein Daumen ist auch schon so ein bisschen... aber wird nicht so offen drüber geredet. Finde ich ein bisschen schade, weil es halt einfach uns alle betrifft. Deswegen, ich persönlich habe das etwas runtergefahren. Von der Technikausführung an sich sagt man, dass man das Endglied anbeugen sollte, also nicht mit so einem gestreckten Daumen da reinholzen sollte und versuchen sollte, auch mit dem Zeigefinger vorzugreifen. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Man soll so diese Schwimmhaut, die Muskulatur zwischen Daumen und Zeigefinger versuchen mit anzuspannen, um den Daumen zu stabilisieren. Und wenn ich so Kurse gebe und ich sehe das bei den Leuten, die Techniken ausführen, die Daumengelenke instabil sind und die immer so durchschnalzen so quasi, ne, so das mittlere Daumengelenk so überstreckt ist, sage ich immer, drückt nur so doll, dass ihr es gleichzeitig schafft zu drücken und das Daumengelenk zu stabilisieren, ne, dass ihr das nicht so durchklackt. Und fangt erstmal so an und nimmt nur so viel Kraft, dass ihr es stabil halten könnt. Davon ausgehend kann man dann langsam anfangen und die Kraft zu steigern, ne? Dass man nicht gleich nach dem ersten Kurs immer nur Vollpower reingeht. Ja. Das wären so meine Tipps, um auf die korrekte Ausführung zu achten. Und unter Umständen kann man auch nochmal gewisse Tools verwenden, hatte ich auch schon mal erwähnt. Das einzige Tool, was ich persönlich da für tauglich erachte, ist ein sogenanntes Heskia-Tool, Gua Sha-Tool. Ersetzt definitiv nicht den Daumen, wenn es um die Behandlung von Gewebe geht, gerade wenn es um das Thema Kontinuumsdistorsion, Triggerbänder, geht doch nichts an den eigenen Daumen vorbei.
Gut.
Das sind meine 2 Cent zu dem Thema.
Ich habe mir mal überlegt, wie viel Daumeneinsatz ich tatsächlich in einer Behandlung so habe. Und wenn ich jetzt mal etwas vereinfacht runterbreche, ich behandle eine Stunde eine Person, dann habe ich ja verschiedene Grifftechniken, verschiedene Positionen und auch verschiedene Hilfsmittel von meinem Körper, sprich mein Ellbogen, meine Hypotenarhand, meine Knuckles an den Fingermittelgelenken und so weiter und so fort. Und reiner Daumeneinsatz ist wahrscheinlich so 10 Minuten pro Patient, was dann am Ende des Tages auch über eine Stunde Daumenarbeit ist. Und ich habe jetzt ich bin seit 15 Jahren Therapeut, noch gar keine Daumenbeschwerden gehabt. Es kann sein, dass ich irgendwie da gesegnet bin und Glück hatte. Ich hatte auch noch nie eine Verletzung am Daumen. Versuche mich aber auch, ähnlich wie du, an die Basics ein bisschen zu halten. Ich versuche immer mit angewinkelten Gelenken, in beiden Daumengelenken zu arbeiten. Ich versuche immer sehr, sehr körpernah am Patient zu sein. Also gerade wenn ich so einen Schulter-Nackenbereich arbeite und die Patienten vor mir sitzen, mit dem Rücken zu mir gewandt, bin ich quasi ganz spack mit meinem Körper an deren Körper dran. Dadurch sind die Hebel relativ kurz und ich arbeite mehr mit meinem Oberkörper von der Kraft her, und die Aufgabe meines Daumens ist es häufig nur, stabil zu sein und gar nicht jetzt mit einer Daumenbewegung in den Gelenken zu arbeiten sozusagen. Und ich glaube, das schont auch die Struktur, weil sonst hast du mehr Scherkräfte in den Gelenken und das geht mehr zu Lasten von Kapsel und Knorpel und dergleichen. Ansonsten bei vielen anderen Techniken nutze ich gerne immer den Doppeldaumen nicht. Wenn ich zum Beispiel mit dem Zeige- und Mittelfinger arbeite, dann packe ich die gerne übereinander. Das stabilisiert beide Finger auch nochmal ein Stück weit. Und tatsächlich, ich bin ja eher ein Hering von der Körperstruktur. Ich habe dünne, spitze Ellbogen. Ich arbeite sehr viel mit meinen Ellbogen auch tatsächlich, gerade so im Glutealbereich und im unteren Rücken, gerade bei sehr festen und auch vielleicht etwas übergewichtigen Menschen, da würde ich sonst mir tatsächlich wahrscheinlich alles kaputt machen. Und auch einen Ellbogen kann man mit ein bisschen Training relativ gezielt einsetzen. Und ich kann, nehme ich jetzt mal für mich ein, durchaus auch mit meinen Ellbogen ein bisschen fühlen und palpieren, wie der Gewebswiderstand unter mir so ist. Und somit passe ich das dann immer an. Ich habe auch keine Stäbe oder Deuserstäbe oder irgendwelche anderen Hilfsmittel oder Tools, weil ich, wie du schon sagst, dann nicht mehr so genau fühle, wo die Reise hingeht. Und aus meiner Erfahrung nach von früher, wo ich sowas mal eingesetzt habe, ist die Gefahr vom Setzen von blauen Flecken oder sowas dann einfach größer. Also damit habe ich immer mehr Gewebsschaden erzeugt, als dass ich wirklich geholfen habe. Weich war es dann in der Situation hinterher auch, aber das hatte dann häufig immer noch ein kleines Nachspiel. Und noch eine interessante Anekdote zum Thema Daumenschmerzen. Als ich damals den ersten FDM-Kurs hatte, hatte ich bei sämtlichen Daumentechniken wahnsinnige Schmerzen. Ich dachte, wie machen die anderen das denn alle? Es tat mir alles furchtbar weh. Und dann bin ich irgendwann zum Dozenten gegangen und habe gesagt, sorry, ich glaube, ich bin jetzt hier nicht der Allerschwächste, aber irgendwie komme ich nicht vorwärts mit meinen Techniken. Dann hat er gesagt, gib mir mal deinen Daumen. Und dann hat er rups kräftig daran gezogen und hat mir sämtliche Faltdistorsionen aus meinen Kapseln und aus meinen Faszienstrukturen rausgenommen. Ich dachte, mein Daumen fällt fast ab, so laut wie es gekracht hat. Aber danach war es bedeutend besser. Mhm. Und seitdem kann ich auch viel mehr Druck mit meinem Daumen aufwenden, ohne Schmerzen zu haben. Und bei Kleinigkeiten versuche ich mit der einen Hand die andere Hand ein bisschen zu therapieren und ein paar Techniken zu machen, und damit komme ich bis jetzt ganz gut durch. Also wenn ihr Schmerzen in euren Fingern habt, lasst euch von anderen Kolleginnen und Kollegen die Hände behandeln und gerne auch bindegewebig. Das macht absolut Sinn. Das sind meine 2 Cent dazu.
Top. Finde ich sehr gut.
Alright, nächste Frage. Bist du schon bereit für die nächste Frage oder hast du noch was zu sagen? Lass mich mal eben kurz schauen. Es gibt ja von unseren Hörerinnen und Hörern auch durchaus viele Menschen, die eine physiotherapeutische Ausbildung haben, wie wir beide. Und da interessiert die Leute dann doch schon, wie viel Physiotherapie wir in unser tägliches Handeln und Tun, sowohl am Patienten als auch, ich verbinde das mal mit einer zweiten Frage, gebt ihr euren Patienten Hausaufgaben mit, einfließen lassen? Hast du da was zu sagen?
Ich möchte einmal so ein bisschen festhalten, dass ich mich vor mehreren Jahren halt dazu entschlossen habe, mein Setting auf der Arbeit komplett osteopathisch aufzustellen. Also klassisch physiotherapeutisch arbeite ich schon lange nicht mehr. Das heißt, dass ich Physiotherapie-Rezepte annehme und Physiotherapie in meinem Behandlungsspektrum offiziell drinne habe. So, das habe ich rausgenommen und bin jetzt seit vielen Jahren, sage ich mal, nur noch Heilpraktiker im Bereich der Osteopathie. Also theoretisch übe ich den Beruf des Physiotherapeuten schon lange nicht mehr aus. Andererseits habe ich natürlich die Grundausbildung da genossen und das hat mir in einigen Bereichen auf jeden Fall auch sehr stark geholfen. Kenntnis Anatomie, Kenntnis gewisser biomechanischer Strukturen und halt mir auch persönlich dieses wissenschaftliche Arbeiten und dieses kritische Hinterfragen, das kam für mich auch durch die Physiotherapie erst einmal. Und das schwingt eigentlich so komplett mit. Es ist ja so ein bisschen die Diskussion, wenn sich Leute auf einem anderen Wege der Osteopathie widmen, ohne Vorerfahrung in der Physiotherapie, das heißt komplett im Vollzeitstudium nach der Schule oder weil sie Heilpraktiker sind oder Ärzte sind, dass sie halt auch dann eben andere Osteopathen vielleicht werden und mehr so dieses ganzheitliche Bild nehmen und nicht so wie wir häufig eher so auf den Bewegungsapparat nicht fokussiert sind, aber so den ersten Zugang über den Bewegungsapparat finden. Ja, da ist so ein bisschen die Frage, ob ich ein anderer Osteopath wäre, hätte ich nicht die Physiotherapie vorher gemacht. Ja, von daher, also grundsätzlich schwingt das so ein bisschen mit in meiner Betrachtungsweise, in meiner Arbeit heute. Und die Frage nach den Hausaufgaben ist auch sehr interessant. Ich will jetzt gar nicht unbedingt auf jetzt einzelne Übungen oder so eingehen, die ich mitgebe. Grundsätzlich halte ich es für sehr wichtig, und das ist auch ein Teil dieser eher moderneren Physiotherapie, dass wir die Patienten nicht so als passive Objekte sehen und behandeln. Ich komme, ich behandle die, bin der geile Typ, der die behandelt und von Schmerzen befreit, sondern dass ich die Patienten so mit ins Boot nehme, was das aktive Selbstmanagement, Schmerzmanagement, dass ich die da auf jeden Fall abhole und mitnehme, was das so angeht. Und das heißt, Übungen sind sehr wichtig. Ich betone bei jedem Patienten, dass es sehr darauf ankommt, was die zu Hause machen oder nicht machen. Und ich versuche in der Behandlung und in der Untersuchung verschiedene Faktoren zu eruieren, die da eben halt positiv oder negativ mit reinspielen. Müssen sie sich mehr bewegen? Sollten sie bestimmte Bewegungen vielleicht unter Umständen vermeiden? Muss an der Ernährung deutlich was geändert werden? Ist die mentale Verfassung wichtig und so? Da lege ich sehr viel Wert drauf, dass die Patienten erkennen, okay, ich versuche mein Bestes als Osteopath, aber letztendlich sind die selbst komplett verantwortlich dafür, dass der Schmerz besser wird oder nicht besser wird und dass sie sich halt Hilfe holen, wo Hilfe zu holen ist, aber halt eben auch selber in die Verantwortung gehen und da halt Sachen unter Umständen ändern. Es gibt ja so diesen schönen Spruch von, wie heißt der Kollege, Galenos von Pergamon, also Galen, der Arzt halt, Divinum est sedare dolorem, das ist das gute alte Latein, könnte man so übersetzen, es ist göttlich, den Schmerz zu lindern. Und das ist ja so ein bisschen so Ärztetum alter Schule und auch so ein bisschen das, was mich auch so ein bisschen vom Ego her antreibt, muss ich auch sagen. Das heißt, wenn man derjenige ist, der den Leuten die Schmerzen nimmt, das macht Spaß, das ist Selbstwirksamkeit, das ist Befriedigung im Beruf und die Leute sind einem wirklich dankbar. Und das ist einerseits eine Sache, die ich sehr schön finde an unserem Beruf, andererseits darf man sich da halt auch nicht zu wichtig nehmen und halt eben diesen aktiven Part, ne, des Patienten, den ich eben angesprochen habe, dass man den wirklich auch hervorhebt. So sehe ich das, was das Thema Hausaufgaben allgemein angeht.
Mhm. Okay, ich bin wie du auch Physiotherapeut und habe eine lange Karriere Physiotherapie hinter mir. Ich muss fairerweise sagen, dass ich im Kopf eigentlich noch nie gesagt habe, das ist jetzt Physiotherapie, das lasse ich jetzt hinter mir und das ist jetzt Osteopathie, das ist unbedingt Gold. Ich glaube, das vernetzt und verstrickt sich so sehr, dass mein Denken immer noch relativ intensiv von den Inhalten meiner physiotherapeutischen Ausbildung geprägt ist. Gerade in so Faktoren wie Trainingslehre zum Beispiel, was in der klassischen osteopathischen Ausbildung gar keine Rolle gespielt hat. Und ich arbeite ja viel mit Sportlern zusammen und bespreche auch mit den Menschen, inwieweit eine Anpassung des Trainingsumfangs jetzt vielleicht sinnvoll wäre, was ich dann aber auch immer so ein bisschen nach Bauchgefühl mache, von Individuum zu Individuum unterschiedlich gestalte. Da gibt es jetzt gar nicht so wahnsinnig großartige Leitlinien, nach denen ich da vorgehe, sondern ich versuche mich, je nachdem, um was für ein Beschwerdebild es sich handelt und wie gut ich das Gefühl habe, dass meine Behandlung angeschlagen hat, versuche ich, die Leute dann entweder etwas rauszunehmen aus ihrer Belastung oder sie zu fordern und zu sagen, jetzt probier es mal. Weil viele Menschen kommen zu mir mit dem Wunsch, ich möchte gerne mal wieder laufen gehen oder ich möchte gerne wieder in Wettkampf und dergleichen. Und am Ende des Tages muss man sich irgendwann dann einfach trauen, nach einer Therapie auch wieder anzufangen. Nur dann kann man auch rausfinden, ob es dann hält oder eben nicht. und hält, meine ich nicht, dass dann irgendeine Struktur kaputt geht, sondern dass der Therapieerfolg hält natürlich. Und insofern gibt es viele Dinge, die ich wahrscheinlich unterbewusst als Physio noch mit in meine osteopathische Arbeit reinfließen lasse. Auch der gesamte verbale Umgang, das Handling, das Anfassen von fremden Menschen ist uns Physiotherapeuten quasi ja schon in die Wiege gelegt. Und das sehe ich immer wieder im Vergleich zu Menschen, die eine reine osteopathische Ausbildung gestartet haben und noch relativ jung im Beruf sind, dass die dann doch schon sehr behutsam mit manchen Patientinnen und Patienten umgehen, wo wir Physios doch schon relativ robust mal zugreifen und mal sagen, ach guck mal, bis wohin geht das hier, ach da tut's weh und wenn ich jetzt dahin drücke, ach tut noch mehr weh, okay, dann habe ich eine Information. Ich glaube, da gibt es durchaus Vorteile, die wir aus den Doppelungen unserer Berufe ziehen können. Ansonsten arbeite ich ja gerne über das Mobilisieren der Lymphe und über Drainagetechniken und ich habe eine manuelle Lymphdrainage-Fortbildung damals als Physio gemacht und das Background-Wissen finde ich sehr interessant, auch für meine osteopathische Arbeit, obwohl wir das in der Osteopathie natürlich auch besprochen haben. Was zum Beispiel komplett rübergefallen ist, ist meine Fortbildung in Bobart. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Patienten mit ZNS-Erkrankungen du regelmäßig hast, wo du wirklich auch versuchst, osteopathisch auf die Entwicklung oder das Nicht-Weiterentwickeln der zentralen Nervensystems Erkrankungen Einfluss zu nehmen. Das ist bei mir relativ gering. Häufig haben Patienten, die zu mir osteopathisch kommen und eine ZNS-Erkrankung haben, irgendwelche konkreten Beschwerden in einzelnen Gelenken oder Körperregionen, aber mit dem Anspruch, dass ich jetzt einen Parkinson, ja, verringer oder eine Hemiparese wieder aufarbeite, das ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Ist dir das schon mal passiert?
Auf eine Art und Weise schon. Ich habe auf jeden Fall Parkinson-Patienten, die regelmäßig in die Behandlung kommen und davon profitieren, wenn ich sie regelmäßig behandle. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass der Parkinson davon jetzt, sage ich mal, geheilt ist oder halt richtig besser ist, aber auf jeden Fall, dass man es auf einen guten, funktionierenden Stand halten kann, inklusive zum Beispiel jetzt in dem Fall mit der Parkinson-Medikamente. Mhm. Und was das Thema Bobart jetzt im Speziellen angeht, ist ja so ein klassisches physiotherapeutisches Verfahren, da muss ich sagen, sehe ich das als was sehr Wichtiges an, was das Thema Handling bei Babys angeht. Das ist ja auch explizit darauf ausgerichtet, die neurophysiologischen Verknüpfungen da zu schulen und auch erst so richtig zusammenkommen zu lassen, das zu facilitieren, wie man so schön sagt. Und da bin ich meiner physiotherapeutischen Grundausbildung auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ich habe mich letzte Woche mit einer alten Kollegin getroffen, die mit mir die Ausbildung gemacht hat. Schöne Grüße an Claudia an dieser Stelle, wo wir beide gesagt haben, so eine gute Ausbildung mit der mit dem ganzen Handling der Kinder an Puppen, Tag ein, Tag aus, das haben wir über Wochen lang jeden Tag diese Kinderpuppen durch die Gegend gerollt und dann halt Anwendungen in der Uniklinik mit Frühchen auf dem Arm gekriegt, mit kleinen Babys, wir mussten die wickeln, wir mussten dies machen, wir mussten jenes machen. Es hat so eine Routine gebracht mit diesem Handling, also der, wie fasse ich das Baby, wie kann ich ein 10 Wochen zu früh geborenes Baby so anfassen, dass ich das nicht dem nicht schade und dann halt gleichzeitig noch behandeln. Das war einfach unheimlich wichtig und vor allen Dingen im Hinblick auf die osteopathischen Pädiatrie-Fortbildungen, die es so gibt. Ich habe jetzt nicht Tausende besucht, aber ich habe mit ganz vielen gesprochen, die diverse angeguckt haben. Da wird halt einfach wenig gehandelt. Also da wird ganz wenig das geübt und auch ganz wenig halt wirklich an kleinen, wirklich echten Menschen gearbeitet und so. Ich verstehe, es ist schwierig, das organisatorisch hinzukriegen und die Leute auf Babys loszulassen. Aber das finde ich explizit sehr wichtig. Und ich habe so gedacht, wenn ich mit vielen Leuten darüber gesprochen habe, vermutlich hatte ich damals, Gott sei Dank, so ein bisschen, auch wenn die Lehrerin echt einen an der Marmel hat und echt anstrengend war, aber was dafür habe ich dann ziemlich gute Grundlagen gelegt bekommen, die auch so in der Rolle als Eltern auf jeden Fall auch eine sehr große Sicherheit gegeben haben und für mich sehr wichtig waren, ja. Das nochmal dazu, zu dem Thema Bobart und ZNS und Physiotherapie. Mhm. Ja.
Ich habe eine Bobart-Zusatzfortbildung für Erwachsene speziell gemacht, also das, okay, was eher im Handling von den ja, neurologischen Erkrankungen im Alter angeht. Und da muss ich fairerweise sagen, ist im Umgang nicht mehr so viel in meinem Tagesgeschäft vorhanden. Andere physiotherapeutische Tätigkeit, die dann eine Rolle in meiner osteopathischen Arbeit spielt, ist tatsächlich das Erteilen von Hausaufgaben. Und das Gros meiner Patienten sitzt schon im Büro und haut sich da den Rücken kaputt und fragt dann nochmal nach ein paar Übungen. Und demnach hat mir das manchmal so ein bisschen den Tageszeitplan zerhackt, wenn die Leute dann schon halb angezogen waren und dann mich nochmal eben kurz fragten, was kann ich noch zu Hause machen? Und dann erst noch anzufangen, irgendwie 5 Übungen zu zeigen und das nochmal nachmachen zu lassen, das hat meinen Zeitplan häufig gesprengt. Und somit habe ich mir dann irgendwann überlegt, wie kann ich das optimieren, und habe mal ein paar kurze Videos gedreht und die auf YouTube hochgeladen, und dann verweise ich immer ganz gerne, weil ich weiß, wo was dann in den Videos zu finden ist, und sage den Menschen, du guckst dir mal dieses Video an, du guckst dir mal jenes Video an. Hat den Vorteil, dass die Personen das immer wieder angucken können und sich selber abgleichen können, ob sie es denn richtig machen, und hat den Vorteil, dass sie das dann nicht beim Herausgehen schon wieder vergessen haben und mich das nächste Mal dann fragen, wie war das nochmal? Und hat den Vorteil für mich einfach, dass ich nicht bei jedem Menschen selber da rumtouren muss, sondern einfach darauf verweisen kann und mir das Leben dadurch leichter gemacht habe. Das kann ich so weiterempfehlen. Das sind nochmal Themen, die ich damit reingebe. Ansonsten, also Hausaufgaben im Sinne von, mach jetzt mal grundlegend eine Diät oder verzichte mal auf dieses oder kauf dir mal jene Schüsslersalze oder dieses homöopathische Mittel oder weiß der Kuckuck was. Da bin ich sehr zurückhaltend, muss ich sagen, weil ich mich da zum Teil auch gar nicht so gut drin auskenne. Also wenn ich Hausaufgaben mitgebe, sind es meistens Übungen, meistens Techniken oder meistens ein paar Ideen, was man mal einfließen lassen könnte oder was man mal weglassen könnte oder verändern könnte im Alltag. Und die Compliance in der Behandlung ist immer riesengroß, aber was dann hinter zu Hause stattfindet, ist in überwältigender Mehrheit häufig sehr gering. Also wir alle Therapeuten kennen das, wo die Leute dann schon zu Kreuze kriechen und reinkommen und sagen, es tut mir leid, ich hatte keine Zeit, ich habe so viel Stress gehabt und ich habe die Übung leider nicht gemacht, und wie war das überhaupt nochmal? Und um da keine Bad Feelings aufkommen zu lassen, versuche ich das Ganze einfach moderat zu halten und motiviere immer und sage, hey, immer wenn du es schaffst, dieses oder jenes zu machen, hast du was Gutes getan. Aber wenn du es jetzt dann 2-3 Wochen nicht geschafft hast, diese Übungen zu machen, dann ist auch nicht alles, was vorher war, für die Katz. Und damit sind die Leute eigentlich immer ganz happy und können mir hinterher auch noch in die Augen gucken und kommen dann auch wieder, weil ich glaube, dass es auch den einen oder anderen gibt, der sagt so, ach Mist, jetzt habe ich dieses und jenes gar nicht gemacht, da traue ich mich jetzt gar nicht mehr zur Behandlung hin. Und das ist dann natürlich auch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders. Das zum Thema Hausaufgaben von meiner Seite.
Ich habe so ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass es in der Physiotherapie so das Klischee war, die Leute kommen zum Physio, ich bin derjenige, der sie aktiv therapieren sollte oder an die Hand nehmen sollte. Und da war immer ein Widerwille an Übungen da, die wurden nicht gemacht. Jetzt ist es so, ich bin derjenige, der vor allen Dingen hands-on arbeitet, und die Leute fragen mich andauernd, was für Übungen soll ich machen? Sagen Sie mal dies und das. Das ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich, und deswegen nehme ich das schon auch ernst mit den Übungen und denen zu sagen, okay, wollte jetzt nicht so explizit auf Einzelübungen zu sprechen kommen. Ich versuche aber schon mit den Patienten 1-3 explizite einzelne Bewegungsaufgaben, sei es jetzt einfach spazieren gehen oder mach genau diese Übung oder probier mal jene Übung aus. So. Das versuche ich schon mit reinzunehmen. Und auch das Thema so andere Medikamente, Schüsslersalze, Homöopathie, Nahrungsergänzungsmittel, bin ich auch so ein bisschen zurückhaltend, weil sich da die Meinung immer zu ändert und die Evidenz auch gerade bei Homöopathie schlecht ist und bei Nahrungsergänzungsmitteln auch fraglich ist. Und ich dir auch so ein bisschen zustimme, so wir beide haben unsere gewisse Expertise. Auf anderen Gebieten fehlt uns die Expertise, und deswegen bin ich da so ein bisschen zurückhaltend. Und ich habe alle Hände voll zu tun mit dem Thema Osteopathie und mich da halt zu professionalisieren und da halt richtig gut drin zu werden, dass ich halt irgendwie nicht so richtig die Möglichkeiten sehe, ganz viele andere Aspekte zu überblicken und mich damit auszukennen, das eben auch zu empfehlen. Was das Thema Ernährung angeht, gibt es ja so viele verschiedene Meinungen, und jetzt höre ich Carnivore und dann höre ich Vegan und dann höre ich Low Carb und was auch immer, und ich bin mir sicher, also es ist unumstritten, dass die Ernährung eine große Rolle spielt, was unsere Gesundheit angeht. Was wir da machen müssen, das ändert sich immer gerne, je nachdem, wie man fragt und was derjenige auch für eine Perspektive hat, ne? Als ich zum Beispiel meine vegetarische Phase habe, dachte ich, boah, ey, die Leute sollten aufhören, unbedingt, du darfst kein Fleisch essen oder so. Das war mein Mindset, mein Gedanke dazu.
Hashtag Mindset.
Dass ich dachte, genau. Und das, je nachdem, was dir selber hilft, versuchst du auch den anderen Leuten aufzunötigen und so. Deswegen Ernährung ist super interessant, aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn wir Osteopathen dann halt irgendwie meinen, die Ernährungsberater werden zu wollen. Ist nämlich ein sehr komplexes Thema und ich habe irgendwie letztens mal eine Meinung gehört von Ernährungsexperten, von einem Ökotrophologen. Ja, wenn die ganzen anderen Leute da versuchen, Ernährungstipp zu geben und Ernährungsberatung anbieten, ich sag mal so, als Ernährungsberater biete ich auch keine Osteopathie an, wenn ich kein Osteopath bin, so ungefähr. Ne?
Genau so sieht's aus.
Sieht ein bisschen so aus, ja. Wobei man, wie gesagt, betonen muss, Ernährung ist super wichtig und die Leute sollten versuchen, die richtige Ernährung für sich zu finden, was eine unheimlich schwierige Aufgabe ist.
Ja, ganz genau. Und deswegen versuche ich stetig mein Expertennetzwerk und Expertinnennetzwerk auszuweiten, um die Leute dann einfach in kompetente Hände weiterzugeben. Mhm. Also wenn eine Person sagt, boah, ich möchte jetzt mal dringend abnehmen und ich hätte gerne einen Personal Trainer oder ich habe irgendwie immer das Gefühl, bei gewissen Essensgeschichten reagiert mein Magen-Darm-Trakt und sowas, da bin ich dann raus, wirklich. Und das wäre dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Und wenn ich die Person dann aber an kompetente Hände weiterleite und die da auch noch happy werden, dann ist zum einen mein Kontakt happy, dann ist der Patient happy und dann kann ich auch happy sein, weil am Ende des Tages wird beides dann irgendwie in irgendwelchen Formen auch positiv auf mich zurückfallen und entweder werde ich weiter empfohlen von der einen oder der anderen Seite oder die Leute kommen mit anderen Themen dann nochmal wieder. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten, kann man dazu, glaube ich, ganz gut sagen. Ich versuche ja wirklich auch meine Inselbegabung Osteopathie weiter auszufeilen und habe damit wahrscheinlich mein ganzes Leben lang genug zu tun und ich muss nicht von allen ein bisschen machen. Und das Thema hatte ich ja auch schon mal angedeutet bei unserem sozusagen Existenzgründungspodcast bei der Folge, dass ich wie man sich so aufstellen könnte oder wie unsere Geschichte war. Die Leute lieben es genau zu wissen, was sie denn jetzt für ein Produkt bekommen, wenn sie zu uns kommen. Und wenn ich jetzt von allem etwas anbiete, dann ist alles irgendwie nur halbgar und dann gehen sie doch lieber zu demjenigen, wo sie eine Sache wirklich perfekt bekommen sozusagen. Und von daher, keep it simple, versucht nicht eure Expertisen zu vermischen, sondern bietet die Sachen klar getrennt voneinander an. Das ist meine Meinung. Ich sehe tagtäglich andere, die da anderer Meinung sind und auch wilde Namenskonstellationen zusammenhauen mit irgendwie Yoga vermischt oder mit Thai-Massage vermischt oder mit Ernährungssachen oder Mindset. Ich weiß es nicht. Vorsicht, Vorsicht. Bleibt bei dem, wo ihr ausgebildet seid. Alright. Nächste Frage, quick and dirty. Es ist jetzt schon häufiger an uns rangetragen worden und es scheint die Leute tatsächlich zu interessieren, an welcher Schule wir unsere Osteopathieausbildung gemacht haben. Das haben wir jetzt lange nicht beantwortet beziehungsweise gar nicht thematisiert, weil am Ende des Tages sollte es ja in der Theorie egal sein, wenn wir die Philosophie der Osteopathie aufsaugen, wo wir denn ausgebildet werden. Aber es scheint doch irgendwie bei der Entscheidungsfindung oder sonstigen Themen irgendwie für die Leute eine Rolle zu spielen. Und klar, sag doch mal was. Wo hast du denn deine Skills her?
Ich habe neben dir gesessen, Teil der Ausbildung.
Also von mir, sag ruhig, dass ich dein eigentlicher Jedi-Mentor bin.
Ja, ich habe dich immer als Negativbeispiel gesehen, das war auch immer ganz gut. Ja. Osteopathie-Schule Deutschland in Hamburg haben wir die Ausbildung gemacht, und zwar in der Teilzeit damals. Ich glaube, Vorholzeit gab es in diesem Setting, wie es es aktuell gibt, damals noch nicht. Genau, Thema Schulen. Wir sind ja unabhängig oder wir sind nicht bestimmten Institutionen zugehörig. An der Osteopathie-Schule Deutschland fand ich es ganz gut. Erstens war das halt standortnah, das war wichtig. Es ist halt pluralistisch. Das hat Vorteile, hat aber auch gewisse Nachteile zu dem Zeitpunkt gehabt, finde ich, dass es nicht so aus einem Guss ist, wenn man diese, sag ich mal, osteopathische Herangehensweise sich selbst erarbeiten musste. Man musste sich ein Grundgerüst selber so erarbeiten, hat da halt sehr viele unterschiedliche Meinungen bekommen. Auch von Vorteil, bisschen zum Nachteil so. Und es scheint einen großen Unterschied zu machen, an welchen Institutionen man seine Grundausbildung gemacht hat. Das höre ich immer mal wieder. Jene Schule arbeitet ja nur so, andere Schule arbeitet total gegenseitig. Die eine versucht alles zusammenzubringen. Bei der einen hast du nur einen einzigen Lehrer 5 Jahre und wenn du den cool findest, ist es super. Wenn nicht, dann ist es schwierig und so. Ja, gibt auf jeden Fall, muss man schon sagen, unterschiedliche Schwerpunkte, die gesetzt werden und ja, die Bandbreite ist groß.
Mhm. Punkt. Finde ich gut so.
Punkt.
Ja. Also ich war mit meiner Ausbildung an der OSD auch sehr zufrieden. Ich glaube, wie alle Privatschulen, auch in der Physiotherapie oder Heilpraktiker oder sonst wie, alle Privatschulen haben manchmal organisatorische Themen, die dann ein bisschen durch die Organisation der Klassen rumoren und wo es dann mal Missstimmungen hier gibt oder vielleicht irgendwelche Prüfungsprobleme da und so weiter und so fort. Aber alles in allem war das jetzt für uns, glaube ich, ganz in Ordnung. Und die Teilzeitausbildung war halt nur zugänglich, wenn du schon eine medizinische Vorausbildung hattest. Also wir sind nicht mehr mit lateral, medial, kranial angefangen, sondern haben schon quasi auf einem erhöhten Niveau angesetzt und das war dann immer nur in Wochenendseminaren, verlängerten Wochenendseminaren und mit diesem Koffer an Skills, die du an dem jeweiligen Wochenende erhalten hast, bist du dann wieder in die Weltgeschichte gespuckt worden. Und sowohl du als auch ich haben parallel noch als Physiotherapeut gearbeitet und waren eigentlich tagtäglich an PatientInnen und haben deswegen auch schon viele dieser Techniken einfach dann ausprobieren können, was viele PatientInnen dann auch immer sehr genossen haben. Und mittlerweile ist es wirklich ein Run auf die Physios, die in Osteopathieausbildung sind. Die sind immer heiß begehrt in den Physiopraxen, das habe ich schon mal gehört. Und wie ist jetzt in der Vollzeitausbildung, wo du halt keine medizinische Fortbildung vorher genossen hast, abläuft und wie gut und effektiv das dann jeweils ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. In der Zeitperiode, in der wir an der Schule waren, hat es mir gut gefallen. Dann gibt es ja auch immer wieder einen Wechsel an schulischer Leitung und an Dozenten und so weiter. Das heißt, das ist auch alles immer nicht in Stein gemeißelt. Ich habe mich damals für 2-3 Schulen interessiert, aber zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht so ein großes Angebot an Osteopathie-Schulen, wie es das heute gibt. Das ist ja auch dem Osteopathie-Hype geschuldet, dass jetzt quasi an jeder Straßenecke osteopathische Fortbildungen gibt. Und selbst in Physio-Fortbildungszentren gibt es irgendwie osteopathische Handgriffe und was ich da schon alles als Fortbildung viel gesehen habe, was man da alles noch zusätzlich lernen kann. Ja, und ich empfehle da einfach nach dem Bauchgefühl zu gehen und wie du schon sagtest, mir das Setting anzugucken, komme ich da gut hin, komme ich da gut weg, was sind da für Nasen und das dann einfach auszuprobieren. Und am Ende des Tages obliegt es dann dir, inwieweit du wirklich da eintauchst und dich dahinter klemmst und die Dinge selber aneignest, wie es im Rahmen eines Studiums Usus ist und sein sollte. Also es ist häufig immer so, das beklagten dann auch immer die Dozenten, so eine Einstellung von den Studentinnen und Studenten, wir bezahlen hierfür, du legst uns bitte jetzt alles perfekt aufs Silbertablett und gibst uns noch ein Video und ein High-Class-Skript und flüsterst uns das nachts noch ins Ohr, damit wir am nächsten Tag aufwachen und alles perfekt verinnerlicht haben. So ist es leider nicht. Die Leute werfen euch, weiß ich nicht, Steinbrocken vor die Füße und geben euch Hammer und Meißel und ihr müsst den Diamanten da selber rauskloppen. Also man muss natürlich auch ein bisschen selber sich da einarbeiten und auch einfach für sich definieren, brenne ich jetzt für das Thema, interessiert es mich wirklich, setze ich mich nochmal hin, gucke mir die Anatomiebücher oder die Studienlage zu einem Problem an oder nicht Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist vielleicht auch der Beruf des Osteopathen nicht das Richtige. Ja. Mhm. Alright, Haken dran an unsere Schule. Dann, lieber Klaas, habe ich noch eine inhaltliche Frage zu unseren therapeutischen Erfahrungen. Wie hoch denn unsere Therapieerfolge auf lange Sicht sind? Was sagst du dazu?
Gute Frage. Ist aber auch schwierig zu beantworten, muss man sagen. Also grundsätzlich sehe ich mich definitiv in dem Bereich arbeitend, dass ich nicht mit kurzfristigen Erfolgen arbeite. Natürlich habe ich Patienten, wo es kurz besser ist und dann kommt das Problem leider wieder. Aus welchen Gründen auch immer. Kann unterschiedlichste Gründe haben. Grundsätzlich arbeite ich aber in dem Bereich, dass es mein Ziel ist, die Leute langfristig besser zu kriegen, schmerzfrei zu kriegen oder so zumindest auf ein Niveau zu bringen, dass sie damit happy sind, dass sie sich selbst damit gut managen können, wie man so sagt, und echt an Lebensqualität dazugewinnen. Ja, in der Realität müsste man so ein bisschen gucken. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, solche Sachen, da habe ich langfristige Erfolge. Beispiel viszerale Osteopathie, damit habe ich immer langfristige Erfolge. Mit FDM habe ich immer nur kurzfristige Erfolge. Dass diese Unterscheidung zu treffen, das führt in die Irre. Ich habe mit allen möglichen Verwendung, Verfahren, auf jeden Fall die ganze Palette von gar keinen Erfolg bis kurze Erfolge, mittlere Erfolge oder damals einmal behandelt und zack weg. Und die Patienten kommen nach 10 Jahren mit einer anderen Beschwerde und sagen, ja, das, was sie damals gemacht hatten, übrigens, nie wieder aufgetreten, top, so. Da könnte ich, wir könnten Sendungen füllen mit unseren supergeilen Erfolgen, wie toll wir sind und so. Es ist aber auch immer interessanter, über die Zwischendinge zu sprechen oder über auch über Misserfolge, auf jeden Fall auch, wenn man daraus viel lernt. Ja, schwer zu sagen. Also es ist ein bisschen das Narrativ von Kritikern gerade, was das Thema Faszien-Distorsionsmodell angeht. Ja, hilft super. Du kriegst sehr schnell innerhalb einer Session den Schmerz stark reduziert. Die kommen beim nächsten Mal aber wieder und das Problem ist dasselbe. Solche Fälle gibt es auf jeden Fall. Kann man auch fragen, woran es liegt. Hast du nicht präzise gearbeitet? Zu viel Intensität, zu wenig Intensität? Oder ist das nur ein Arbeiten am Symptom und nicht an der Grundlage? Ne? Das wäre ja so ein bisschen das klassisch osteopathische Narrativ. Ich habe auf jeden Fall einige Fälle gehabt, wo nur eine einzige Behandlung komplett ausgereicht hat. Aber auch einige Fälle gehabt, wo ich die Ursache anfangs nicht erkannt hatte und da erst später drauf gestoßen bin und das hat dann den richtigen Startschuss freigegeben, dass der Patient richtig erfolgreich langfristig wurde. So. Und ich hatte diese Woche noch eine Patientin, auch etwas älteres Semester, die eine Zeit lang oft in der Praxis war, wegen Hüftbeschwerden, Beinbeschwerden, so relativ diffus. Und die jetzt auch nochmal wieder kam und sagte, ja, übrigens, meine Hüfte, die ziemlich arthrotisch ist, die ist gut, die ist immer noch gut und so. Und das, ich hatte da auf jeden Fall längere Zeit dran herumgearbeitet und ich weiß auch nicht mehr genau, was daran so alles gemacht wurde oder was da noch, was ich explizit gemacht habe. Aber mein hehres Ziel ist es schon, wie auch immer, langfristige Erfolge zu erzielen. Wie hoch die Quote ist, würde mich auch mal interessieren. Da müsste man tatsächlich, müsste man Statistik führen. So, jeder Operateur, jeder Osteopath, jeder Physio sagt, ja, klar habe ich richtig gute Erfolge, richtig langfristige Erfolge und so. Aber da bräuchte es halt eben diese Follow-ups, ne? Dass halt immer nach 3 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten oder so geguckt wird, okay, wie ist es auch wirklich? Ist der Schmerz wiedergekommen? Und was habe ich vielleicht noch in der Zwischenzeit gemacht? Wurde ich operiert? Habe ich Schmerzmittel genommen? Habe ich eine Psychotherapie gemacht? Wie auch immer.
Ja. Gehe ich komplett mit dir mit, geht mir ganz genauso. Ich habe mir jetzt gerade nochmal ein paar Gedanken gemacht. Inhaltlicher Natur, also was ich immer sehr gut und auch ziemlich zügig und dann auch sehr nachhaltig wegbekomme, sind Probleme, die durch ein Ereignis entstanden sind, also traumatischer Natur, beziehungsweise Zustand nach Operation. Irgendwie hat sich, weiß ich nicht, das Knie wurde arthroskopiert und das Knie macht Probleme. Es waren schon ganz viele Leute dran. Und da ist noch irgendwas verklebt und das löst du dann und du kriegst irgendwie den Zugriff dazu, dann ist es meistens danach dann wirklich nachhaltig gut. Wenn ich jetzt aber, was ein Gros der Patienten auch darstellt, Menschen habe, die 8 bis 10 Stunden am Schreibtisch sitzen und Schulter-Nackenbeschwerden entwickeln angeht, denen kann ich dann gut helfen. Die gehen dann häufig auch relativ befreit und für einige Zeit beschwerdefrei durchs Leben. Aber deren Lebenssetting, deren Arbeitssetting bleibt ja dann häufig das Gleiche. Also ich sage den Leuten dann als Expertise, sie müssten jetzt am besten Dattelpflücker in Nordafrika werden, damit sie dem Körper mal wieder ein bisschen dreidimensionaler nutzen. Das tun die wenigsten leider und setzen sich dann am nächsten oder vielleicht sogar noch am gleichen Tag wieder für 8 bis 10 Stunden an den Computer. Und somit ist der Impuls, der ja der wahrscheinliche Auslöser für die Problematik da ist, immer noch da. Und somit zieht es sich dann ja auch zwangsläufig zurück. Ich kann den Körper ja dann nicht so ausstatten, dass er jetzt auf einmal gegen diese Anstrengung immun ist sozusagen. Und von daher muss man das tatsächlich immer in das Beschwerdebild, das Setting und ja auch die Compliance des Patienten packen. Also es gibt ja Fälle, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, wo du das Gefühl hattest, fuck, da habe ich gar nicht geholfen. So, und dann kommen die irgendwann mal nach Jahren wieder und sagen, das war super. Und man dachte sich so, was, echt? Und andere schickst du nach Hause, denkst du, geil, das Problem ist gelöst, nie wieder Themen. Und die kommen das nächste Mal wieder und sagen, ja, es war vielleicht für 2-3 Stunden oder für eine Woche gut und jetzt bin ich wieder am Status quo und du denkst so, was, das kann ja nicht sein, wir haben doch eigentlich alles gelöst gehabt. So individuell wie die Osteopathie ist, so individuell wie die Menschen sind, das, so individuell sind auch die Outcomes. Ja.
Mhm. Ja. Manchmal ist es in der Osteopathie auch eine Frage des Timings, glaube ich, dass man durchaus auch davon ausgehen muss, die Beschwerden sind eine Zeit lang besser, hoffentlich, dann kommen sie wieder und dann würde man halt mehrfach behandeln. Ne? Wenn wir immer die eine Wunderpille hätten oder die eine Wundertechnik, einmal zack, fertig. Das gibt es immer mal wieder, ist aber nicht der Alltagspatient, sage ich mal, der Durchschnittspatient so. Da müsste man auch manchmal gucken, dass man die Behandlungsfolge mehrere oder die Behandlungsserie auch versucht so zu timen, dass man halt in das richtige Zeitfenster wieder reinkommt, ne? Unter Umständen, bevor es wieder schlechter wird. So, dass man davon ausgeht, okay, ich hatte eine 70-prozentige Besserung, die hielt für eine Woche an, danach ist es langsam wiedergekommen, auf einem höheren Niveau vielleicht oder irgendwann nach 3 Wochen war es wieder auf demselben Ausgangsniveau. Dass man da auch so ein bisschen schauen könnte, okay, ich versuche das so zu takten und so zu timen, dass es halt irgendwie anders wird und so. Ist manchmal schwierig, das klassisch osteopathische Vorgehen ist ja, oder das Klischee ist, ja, ich behandle sie, kommen sie mal in 6 Wochen wieder. So, aus welchem Grund? So, natürlich, okay, wir wollen irgendwie die Selbstheilungskräfte anregen und wir versuchen, die Schlüsseldysfunktion zu finden, die Ursprungsläsion, dass wir da dran arbeiten und dann erledigen sich die anderen Kompensationsmechanismen im Anschluss von alleine. Top, wenn das läuft, kann funktionieren, funktioniert immer mal wieder, aber leider, wie gesagt, aus meiner Sicht eben nicht bei dem Durchschnittspatienten und der Rest lügt sich einen in die Tasche, sag ich mal. Und ja, ich habe mich immer früher gefragt, ja, was soll das denn so irgendwie alle 6 Wochen? Jetzt bin ich halt selber so, dass es teilweise auch eine Sache des Terminplans ist, ja, und dass es halt irgendwie schwierig
richtig
ist.
Richtig schlechte Leute, Argumentation.
Ich glaube, dass das bei vielen da eine Rolle spielt, dass es ja einfach echt schwierig wird, die Patienten irgendwie das zu managen und zu planen. Ja, entweder macht man die Wartezeit lange für den Ersttermin, dann kriegen die nach 6 Monaten und nach erst 3 Monaten ein, oder man kommt halt ins Schwimmen. Ne? Ich habe keine Zeit mehr. Dann schickt man die zu einem Kollegen. Das ist eine Sache, die ich immer wieder mit mehreren Kollegen in meiner Praxis so versuche, die dann woanders weiter behandeln zu lassen. Das ist die Frage, ob das funktioniert, ob derjenige den ähnlichen Tune findet, da rein zu grätschen mit seinen Fähigkeiten oder die Patientinnen und Patienten halt irgendwie da bereit sind, sich auf einen anderen Menschen einzulassen, ne, der sie dann da weiter behandelt und so. Ist auf jeden Fall alles nicht so leicht. Deswegen ist das unter Umständen das Behandlungsintervall auch entscheidend. Ich versuche immer Folgebehandlung, also ich sage jetzt, wenn Sie am Telefontermin vereinbaren oder auch Online-Termin buchen, dass Sie sich gleich bitte Zusatztermine buchen sollen. Und die meisten machen das auch und manche buchen sich dann gleich 6 Termine hintereinander, wöchentlich hinweg, was dann auch ein bisschen übertrieben sein kann. Unter Umständen ist es aber auch genauso richtig. Zumindest haben wir dann schon mal Termine reserviert.
So, so. Da fließt doch die Physiotherapie auch rein, 6 Termine.
Ja, ne? Das ist ja, das kommt auch so ein bisschen daher, weil es ja auch bei mir in der Region viele Ärzte gibt, die Patienten zu uns schicken und dann halt eben für die Kassen eben so eine Verordnung auch ausstellen. Da steht dann drauf, 3-mal Osteopathie. Und die Leute denken, sie müssten 3-mal kommen oder sie müssten 6-mal kommen. So. Und dann kommen die gleich, rufen an, ja, ich möchte jetzt 6 Termine haben. Und dann müssen wir oft so ein bisschen eingreifen und sagen, ja, okay, wir starten erstmal mit 3 und dann gucken wir so ein bisschen. Oder wir machen mal 3, 4, damit wir nicht in Terminschwierigkeiten geraten dann und dann gucken wir. Ja, ist so ein bisschen diese Verphysiotherapeutlichung der Osteopathie, so ein bisschen, die auf jeden Fall in Deutschland eine Rolle spielt.
Alrighty.
Right.
Quick and dirty, letzte Frage, die ich schwer finde. Was macht eine gute Fortbildung aus, Klaas?
Finde ich eine super Frage, muss ich sagen. Und das ist jetzt auch schwierig, die quick and dirty zu beantworten. Ich hatte ein paar Gedanken dazu. Einerseits bin ich der Meinung, eine richtig coole Fortbildung macht auch das Setting aus. Ist die Frage, wie ist die Fortbildungsräumlichkeiten? Wie sind die? Wo sind die? Ich persönlich finde es cool, auch irgendwo hinzufahren, in eine andere Stadt, von zu Hause rauszukommen und unter Umständen auch eine neue Stadt zu sehen und so, das Drumherum so ein bisschen kennenzulernen und mich halt dann auch darauf zu fokussieren, Hotelzimmer zu haben, Airbnb-Bude zu haben und rauszukommen. Das finde ich persönlich cool. Wir veranstalten ja immer im Sommer diese Fortbildungsreihe am Meer oder auf Amrum, auf Sylt waren wir. Dieses Jahr sind wir in Papenburg in Ostfriesland, dass man da halt so eine Klassenfahrtatmosphäre auf eine Art und Weise schafft, dass halt Dozenten und Teilnehmer zusammen sind und man sich halt auch noch abends austauscht und vielleicht auch nochmal kurz in der Kneipe verschwindet oder sowas. Das macht auch was aus. Das ist eine bestimmte Atmosphäre und da dieses Setting zu haben, eine coolen Institution, eine coolen Räumlichkeit und so diese Gemeinschaft, das ist auf jeden Fall top. Allerdings möchte ich sowas natürlich nicht über 5 Jahre hinweg für meine Osteopathie-Ausbildung gehabt haben. Da war ich froh, zu Hause zu sein, nach Hause fahren zu können und da halt nicht irgendwie komplett immer rausfahren zu müssen. Das kann ich schon verstehen. Das Setting ist auf jeden Fall wichtig.
Mhm. Ja, stimmt. Plus einfach jemand, der mir den Inhalt vermittelt auf eine Art und Weise, dass ich ihn verstehe. Und was ich verstehe, muss nicht sein, dass Lieschen Fliegenschnee das genauso gut versteht. Also jeder ist ein anders lernender Mensch. Einige müssen Dinge fühlen, andere müssen Dinge sehen, andere müssen es nochmal in Ruhe nacharbeiten können. Also ich persönlich habe, glaube ich, von allen Fortbildungen, die ich jemals gemacht habe, nie wieder ein Skript hinterher in die Hand gefasst, sondern habe mir entweder nochmal auf irgendeine Art und Weise irgendwelche Bilder oder irgendwelche Videos hervorgezogen, weil am Ende die Fortbildung, die ich gemacht habe, bis jetzt auch immer auf wirklich hands-on therapeutische Dinge ausgelegt waren. Es waren jetzt nicht nur irgendwelche theoretischen Fortbildungen. Und es ist wie ein guter Vortrag. Du musst irgendwie eigentlich eine Geschichte erzählen, um die Leute bei der Stange zu haben. Du kannst den geilsten Inhalt haben, wenn du es aber monoton und kacke vorträgst, pendeln die Leute nach 10 Minuten weg und gucken auf ihr Handy und malen die Kästchen von ihrem Ringblock aus und am Ende geht jeder nach Hause und fragt sich so, ach ja, was war denn das jetzt eigentlich? Wenn du verschiedene didaktische Mittel einsetzt und ich weiß, dass es wahnsinnig aufwendig ist, das im Vorfeld vorzubereiten, dann verknüpfen sich aber tatsächlich die Inhalte besser in den Köpfen und demnach bin ich dann Fan davon, vielleicht nicht komplett den ganzen Inhalt und Input einmal durchzukauen, damit alles wenigstens wirklich mal angesprochen war, sondern die richtigen Impulse zu setzen, die zu verknüpfen und dann auf die Möglichkeit zu verweisen, guck mal hier, guck mal da, kannst du entweder nochmal einen neuen Kurs buchen, wenn es dich interessiert zu dem Thema oder guckst hier in das Buch rein oder in dieses Video und dann kriegst du nochmal diese Techniken gezeigt. Das fände ich jetzt nochmal so ganz interessant.
Didaktik ist unheimlich wichtig. Das sagen auch viele Leute, wenn man mit denen so spricht. Fandet ihr den Dozenten gut? Wie fandest du das und so? Und da gibt's halt unterschiedliche Sachen. Und ich höre das auch immer wieder. Viele begrüßen es, wenn das so gestaltet ist, dass du es verstehen kannst. Ja, einige Leute checken dann schon aus, wenn es um irgendwelche komplizierteren Themen geht. Und da muss irgendwie so ein bisschen die Mitte getroffen werden. Und ich fand es immer schon schwierig, wenn ich den Eindruck hatte bei einer Fortbildung, dass es irgendwie immer wieder gekaut wird. So, ich erinnere mich an eine physiotherapeutische Fortbildung, McKenzie hieß die damals. Das war vor ein paar Jahren das Ding, angeblich alles evidenzbasiert und so. Und das ging 4 Tage und ich dachte, boah, danach komme ich raus, bin voll der Rückenexperte. Und es war irgendwie das hat sich so hingezogen und immer wieder Wiederholung, dass ihr euch gedacht habt, ey, dafür habe ich jetzt das Geld bezahlt und das hätte man auch in einem Tag genauso unterbringen können. Zumindest für jemanden mit meinen durchschnittlichen Gehirnkapazitäten. Das finde ich zum Beispiel schwierig. Das macht auf jeden Fall keine gute Fortbildung aus, wenn du den Eindruck hast, boah, die Inhalte, das hätte man in der Hälfte der Zeit durchbringen können. Finde ich nicht so gut. Ja, dann lieber das, wie du sagtest, so wichtige Sachen vermitteln und dann darauf hinweisen, dass man da auch noch weiter schauen kann. Das finde ich auch mal sehr gut, ne? Dieses Buch könnte man lesen. Hier habt ihr noch mal einen Link zu einem Video oder sowas. Das finde ich ganz cool. Und neben dieser didaktischen Schiene finde ich persönlich es immer auch sehr gut, wenn die Leute auch was Inspirierendes haben. Also wenn die einen zum Nachdenken bringen und inspirieren, nochmal da in die Richtung zu denken. Also das finde ich macht einen Top-Dozenten, eine Top-Dozentin auch aus, wenn die ein bisschen weiteren Fokus haben und weiteren Blick haben und man vor allen Dingen auch den Eindruck hat, derjenige weiß auf jeden Fall mehr als ich und der kommt nicht ins Schwimmen, wenn ich jetzt irgendwie eine Frage stelle und wenn ich irgendwie ja, höre, ja, ich erinnere mich an das Thema Orange Flags, da meinte jemand, ja, das ist übrigens ein Orange Flag und dann hatte ich so gedacht und ich habe glaube ich auch gefragt, ja, was verstehst du denn unter einer Orange Flag und so, weil es gibt ja dieses Flaggensystem, Red Flags, ne, Hinweise auf ernsthafte Pathologien, Yellow Flags, psychosoziale Konflikte und so und Risiko für Chronifizierung und Orange Flags ist was ganz anderes und derjenige hat halt gedacht, Orange Flags wäre eine Mischung aus Red Flags und Yellow Flags. Oder? Das finde ich dann, ich glaube, wenn du dich da vorne hinstellst, so, dann solltest du schon tiefer gehende Kenntnis der Sachen haben, die du da vermittelst. Das finde ich schon ein bisschen schwierig, wenn die Leute, sag ich mal, dabei erwischt, wie sie sich irgendwelche Halbwahrheiten so zurechtlegen. Natürlich bist du als Dozent, das ist mir auch schon öfter passiert, ich krieg Fragen gestellt und kennt keine Antwort drauf, ne? Gute Frage. Muss man halt irgendwie dann seine Meinung dazu geben und dann aber natürlich auch klar abgrenzen, dass du sagst, okay, das übersteigt meine Kenntnis. Entweder ich recherchiere das und gebe dir dann eine kompetente Antwort oder ich sag ganz klar, ja, übersteigt meine Kenntnis. Ist dann in dem Falle aus meiner Sicht das deutlich bessere, als sich da irgendwelche Sachen herbeizuholen.
Genau, das ist Authentizität und das ist das, was die Leute dir dann auch abnehmen. Dann glauben sie die anderen Inhalte, die du dann vermittelst, aber auch nochmal mehr, wenn du sagst, bis hierhin ja und ab da nicht mehr weiter. Und auch ganz klar auch kritische Themen mal anzusprechen. Also das ist mir zum Beispiel bei meinen FDM-Fortbildungen immer ein bisschen aufgestoßen, dass da quasi in den Fortbildungen gar keine Kritik zugelassen wird. Das ist sehr stringent, sehr, wir haben eine Antwort auf alles und hinterfragen ist hier nicht angesagt. Das finde ich nicht gut, muss ich sagen. Und auch nicht mehr zeitgemäß. Ich verstehe, dass wahrscheinlich da häufig der Zeitschuh drückt sozusagen und die Leute jetzt dann irgendwie inhaltlich vorwärts kommen müssen, aber dann muss man vielleicht weniger Inhalt vermitteln und Zeit frei halten für solche Diskussionen. Das ist ja auch nicht bei jeder Gruppe immer so, dass da wahnsinnige Diskussionen entstehen, aber ich glaube, man identifiziert sich auch mehr mit einer Fortbildung, wenn man auch das Gute und das Schlechte mal durchgedacht hat und da kann man sich dann wirklich eine fundierte Meinung bilden, als wenn man jetzt nur positiv gewaschen da rausgeht und dann in der nächsten Behandlung feststellt, okay, mit dieser oder jener Technik klappt ja gar nicht so gut und warum ist das so?
Ja. Genau, okay. Wichtiger Punkt, ja. Wir sind schon wieder ziemlich zeitlich fortgeschritten.
Yes. Und glatt gewaschen, wie wir sind, machen wir jetzt auch eine schnelle Pause und lassen gar keine Diskussion mehr aufkommen hier und hören uns gleich nach der Pause zu ein paar Tracks.
Alright. Nach der Pause möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es vor kurzem eine sehr interessante Radiosendung gab, und zwar im Deutschlandfunk, DLF, eine Sendung mit dem Namen Ich habe Rücken. Wenn ihr das bei Google eingibt, dann werdet ihr sehr schnell fündig, man kann die auch im Nachhinein noch anhören. Interessante Folge, die sich aus einer sehr breit aufgestellten Perspektive dem Thema Rücken und Rückenschmerz gewidmet hat und auch interessant mit ganz vielen verschiedenen Klangaspekten das vertont hat. Teilweise, oder anfangs fand ich es ein bisschen anstrengend, das auch zu hören, aber es geht um den Rückenschmerz klassischerweise an sich. Da wurden diverse Interviews geführt. Später ging es auch tatsächlich um das Thema Ich habe Rücken im Thema Deutschrap, also ob man genug kriminelle Rockerbanden und Clans hinter sich hat, um den Mund aufmachen zu können.
Ach so.
Und später ging es aber auch nochmal sehr seriös dann wieder darum, um das Thema Rückhalt, Rückendeckung oder auch jemandem den Rücken frei halten in der Gesellschaft und auch auf das Thema ja, Patriarchat, Feminismus, welche Rolle haben diese Care-Berufe oder die Leute, die Care-Arbeit in Familien, in der Gesellschaft leisten, welche Rollen tragen die und wem halten die da den Rücken frei und so. Interessante Geschichte. Lade ich dazu ein, sich das mal anzuhören. DLF, ich hab Rücken. Sehr zu empfehlen, da mal reinzuhören.
Alles klar. Und wenn ihr damit durch seid, es gibt ihr natürlich auf unsere Musikantenknochen-Playlist, die sich wahnsinnig füllt. Ich glaube, wir haben mittlerweile 9,5 Stunden Musik da drauf und kein Ende in Sicht. Ich hole für den ersten Track, den ich draufpacke, einmal ein bisschen aus. Ist ja heute Jubiläumssendung und zwar eine alte physiotherapeutische Geschichte, auf die ich mich schon lange gefreut habe, die zu erzählen. Ich habe als Physiotherapeut in einem Krankenhaus gearbeitet, wo auch Prothetik operiert wurde und ich als Physio sowohl auf der Station als auch hinter ambulant in der Nachbehandlung tätig war. Und so kam es eines Tages, dass ich eine Nonne behandelt habe, die immer komplett in ihrer Robe, ich glaube Habit nennt sich der Dress einer Nonne, unterwegs war. Und die Dame hat eine neue Hüftgelenksprothese bekommen und war dann bei mir auch ambulant in der Nachbetreuung und lag auch komplett in ihrer Robe, in dem Habit, nennt sich das Ganze, glaube ich, auf dem Rücken, auf der Bank, auch wirklich mit der Haube auf dem Kopf und so. Also es war schon ein bisschen skurril. Und dann habe ich, um an den Adduktoren zu arbeiten, so wie es damals meine Idee war, um ein bisschen Spannung vom operierten Gebiet zu nehmen, quasi ihren Rock hochgehoben und dann lag sie da in ihren flach gestrickten, schwarzen, halterlosen Strümpfen und es war schon ein Setting wie in einem schlechten Pornofilm aus den 70ern, die Nonne mit den halterlosen Strümpfen. So, und dann habe ich da relativ nah am Schambereich, da wo halt auch die Hüften sitzen, an den Adduktoren, den Muskeln am Oberschenkel gearbeitet und das tat ihr dann auch weh und sie wimmerte und jammerte und stöhnte da so vor sich hin. Und parallel in den Räumlichkeiten, in denen ich damals gearbeitet habe, lief immer Radio und Musik im Hintergrund. Und als ich da genau in diesem Setting behandelte, kam dann irgendwann das Lied von AC/DC, Highway to Hell. Und ich dachte, alles klar, dein Weg ist vorgezeichnet hier. Aus der Nummer kommst du nicht wieder raus. Und in diesem Sinne packe ich von AC/DC Highway to Hell auf unsere Playlist. Und den zweiten Track, Quick and Dirty, ich trinke gerade so ein bisschen in Arbeit und freue mich auf den Tag, der dann irgendwann mal kommen wird, wo es ein bisschen weniger wird. Und dieserjenige Tag ist Someday und Someday ist ein Hit von den Strokes und diesen Track packe ich auch noch drauf.
Ich rate dir immer ein bisschen Abstand zu nehmen und einmal zurückzublicken. Das Leben geht auf jeden Fall sehr schnell und sehr schnell vorbei. Und wenn man nicht ab und zu mal ein Päuschen macht, dann wundert man sich, was man mit der Zeit gemacht hat. Deswegen packe ich jetzt als erstes mal einen schönen Song rauf von Django Django, Life is the Beach, richtig schön groovend. Und ein cooler Song, aber schwieriges Thema, ist der Song War is Coming von John Edit, wo es um den Nahen Krieg geht. Und ich wundere mich immer so ein bisschen, wie das momentan so in der Politik und in den Medien so gang und gäbe ist mit der Kriegsversessenheit, Kriegsgeilheit. Ich bin Zivi gewesen, bin da auch happy mit und bin eher für Peace als für War. Trotzdem kommt der Track auf die Playlist.
Okay. Aber das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wer in der Umgebung hat denn Bock auf Krieg und ist kriegsversessen? Also in Computerspielen oder was meinst du?
Das ist cool. Aber ich habe kein Problem damit, irgendwelche Kriegsfilme oder Antikriegsfilme, wie auch immer, die zu gucken oder auf der PlayStation irgendwas zu spielen. Aber so irgendwie ist die Diskussion ist momentan definitiv relativ scharf, finde ich, in Kriege einzugreifen, obwohl das vorher gesagt wurde, nein, wir liefern keine Waffen in irgendwelche Krisengebiete. Okay. Solche Nummern und so. Bundespolitisch und auch natürlich immer untermauert und unterfüttert von den Medien dazu, die da auch, wie ich teilweise finde, recht kontroverse Position einnehmen. Naja, aber wichtiges, schwieriges Thema, ist nicht unser Bier.
Ja, genau. Lass uns doch lieber bei osteopathischen Ketten bleiben, Klaas. Da, wo du dich immer sicher und zu Hause fühlst. Und wir runden diese Folge ab mit einer Kette und Letztes Mal war es stofflich und gelenkig. Jetzt versuchen wir mal auf Mikroebene, dir das Leben schwer zu machen, beziehungsweise wahrscheinlich ist es relativ leicht zu lösen. Wir gehen mal in den Kopf und wir gehen mal von der Hypophyse aus. Und du ziehst mir eine Kette zum Iliosakralgelenk, ISG. Das haben viele Menschen, die uns zuhören und fragen sich immer, was kriege ich hier immer für Probleme mit dem ISG und was passiert da? Erklär's den Leuten, Klaas.
Hattest du jetzt eine spezielle Struktur gesagt vom Kopf?
Hatte Hypophyse ich das, geht's los.
Hypophyse, okay, ja. Ja gut, du willst wahrscheinlich schnell zum Ende kommen. Das ist relativ selbsterklärend. Wenn wir die Hypophyse nehmen, die Hypophyse hat ja eine sehr starke Aktivität, was die Hormone angeht und vor allen Dingen auch, was die Geschlechtshormone angeht. Dort gibt es FSH, das follikelstimulierende Hormon, und auch noch das LH-Hormon, das luteinisierende Hormon. Beide haben Einfluss auf die Geschlechtsorgane, insbesondere wenn wir jetzt bei dem weiblichen Menschen gucken, auf Ovarien und Uterus, welche ligamentär mit dem Sakrum verbunden sind. Und so könnte man so ein bisschen diese Brücke schließen. Okay, wir haben Hormone, die einen Einfluss haben auf Gewebe über die Verteilung des Körpers langsam über das Blut. Und wir haben eine Dysfunktion, die sich dort irgendwie auswirkt. Und dann haben wir eine Dysfunktion im Sakrum und wir haben anschließend haben wir dann eine Dysfunktion im Iliosakralgelenk zum Beispiel. Man könnte jetzt sagen, okay, Kette von oben nach unten, aber die Hypophyse könnte vielleicht gereizt sein durch eine SSB-Dysfunktion. Das ist ja so das klassische osteopathische Denken, dass wir da einen Lateralshift haben oder was auch immer, eine Torsion und irgendwie die Hypophyse dadurch beeinflusst wird. Mhm. Zack, fertig, Kette.
Passt, genau. Also verschiedene Hormone haben verschiedene Einflüsse zu verschiedenen Stadien, gerade im weiblichen Zyklus auf Bänder und Halteapparat. Und je nach Zykluslage gibt es mal mehr oder mal weniger Unterleibsschmerzen. Einige Frauen leiden stärkst darunter, andere Frauen kommen extrem gut damit zurecht. Und besagte Bänder, die Klaas gerade schon genannt hat, haben halt eine direkte Verbindung von den weiblichen Geschlechtsorganen zum knöchernen Apparat und somit auch von der Vorderseite zum ISG. Und wenn da der Zug einfach erhöht wird oder halt zu lax wird, dann hat das einen Einfluss auf die Statik und kann Nerven in dem Bereich triggern. Klaas, vielen Dank. 30 Folgen, noch keine größeren Shitstorms oder Skandale. Ein paar kleine Kontroversen mit Sicherheit, aber ja, macht mir viel Spaß und ich freue mich auf die nächsten 30 mit dir. Ich wünsche dir eine gute Woche und muss jetzt schnell wieder weiterarbeiten. In diesem Sinne, von meiner Seite aus, ciao, ciao. Hast du noch was für die Welt zu sagen?
Ciao, ciao. Viel Spaß mit deiner Vernissage.